Ich weiß nicht, wie es euch geht und vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber ich finde das Wort Gott und das Wort Glück, das klingt ganz ähnlich. Beides beginnt ja mit G und relativ weich, Go und Glü, und endet dann relativ hart und abrupt, Gott, Gott, Glück. Ja, so. Für mich ist das irgendwie so eine Ähnlichkeit. Wahrscheinlich bilde ich es mir nur ein, aber wenn ich es nicht täte, hätte das durchaus Berechtigung. Denn in der Tat, Gott und Glück, das hängt eng miteinander zusammen. Der religiöse Mensch, der sehnt sich nach Gott. Der säkulare Mensch sehnt sich nach Glück. Aber in Wirklichkeit sind das nur Begriffe, nur Definitionen. In Wirklichkeit sehen die sich beide nach ein und demselben. Und da, wo jemand wirkliches Glück erlebt, da ist Gott nicht weit weg. Selbst wenn er das gar nicht so realisiert, dass das etwas mit Gott zu tun hat, aber die Bibel sagt ja, Gott ist der Geber aller guten Gaben. Also da auch, wo vielleicht jemand, der gar nicht an Gott glaubt, Glück erlebt, da hat Gott auch seine Hand mit im Spiel. Und andersrum muss man auch sagen, wenn dein Glaube keine Quelle des Glücks und keine Quelle des Friedens ist, sondern mehr so etwas, was dich einengt oder dir irgendwie ein Korsett anlegt, dann würde ich dich herausfordern, das zu hinterfragen und nochmal neu zu durchdenken, weil ein Glaube führt in die Weite, ein Glaube führt zu Gott, in die Freude, denn Gott und Glück hängen ganz eng miteinander zusammen. Und deswegen ist auch nicht verwunderlich, dass die Bibel Prinzipien lehrt, die uns auch glücklich machen, ja, oder die uns zumindest zeigen, wie der Weg zum Glück ist. Die Bibel ist ja das Handbuch, was uns Prinzipien lehrt, um in Gottes Gegenwart zu leben, mit Gott zusammenzuleben. Und da das eng mit Glück zusammenhängt, ist es eben auch ein Buch, was uns immer wieder zeigt, wie wir in unserem Leben Glück finden können. Wir wollen uns heute so ein biblisches Prinzip anschauen, was für ein glückliches Leben essentiell ist. Und ich lese euch dazu den Predigttext und wundert euch nicht, der scheint erstmal gar nichts damit zu tun haben, was ich eben gesagt habe, aber wir werden das gleich aufdröseln. Und zwar steht der in Matthäus 5, die Verse 38 bis 42. Das ist ein Abschnitt aus der Bergpredigt. Ich muss kurz die Kehle freikriegen, ja? So. Also ein Abschnitt aus der Bergpredigt, Jesus sagt Folgendes in Matthäus 5, die Verse 38 bis 42. Da sagt er, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand. Sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann gehe zwei mit ihm. Wer dich bittet, den gib. Und wer von dir borgen will, den weise nicht ab. Dieser Text hat ganz viele Diskussionen hervorgerufen, besonders unter Theologen. Die streiten sich dann, ja, was will Jesus uns denn damit sagen? Macht das überhaupt Sinn? Also wenn man sich das jetzt mal so praktisch vorstellt, da überfällt jemand mein Haus und stehlt meine Tochter. Und dann laufe ich ihm hinterher und sage, hier, nimm meinen Sohn auch noch mit. Ist das gemeint oder wie? Oder wenn wir das auf die politische Ebene übertragen, sollen wir jetzt zu Putin sagen, ja, Ukraine kannst du haben, wenn du noch mehr haben willst, hier Polen, Ostdeutschland, gerne, nimm dir, was du brauchst. Das kann ja nicht der Sinn sein. Und dann wurde diskutiert und diskutiert, was Jesus da wo meinte und wie wir das machen sollen. Meines Erachtens beruht das Ganze auf einem Missverständnis. Wir müssen zunächst einmal gucken, welche Lehrmethode Jesus hat. Jesus hat eine bestimmte Lehrmethode und die erklärt dann auch, was er hier mit diesem Text meint. Und zwar ist das immer so, dass er ein Lebensprinzip oder ein Prinzip nimmt und er verdeutlicht das, das ist seine rhetorische Methode, durch Extreme ins quasi ja schon fast skurrile gezogene Beispiele. Zum Beispiel ein paar Verse vor diesem Abschnitt, da sagt er, wenn dich deine Hand zum Abfall verführt, ja, dann schlag sie ab. Oder wenn dein Auge dich zum Abfall, gemeint ist der Abfall von Gott, ja, wenn dich das zum Abfall von Gott verfügt, dann reiß dein Auge raus. das ist nicht so zu verstehen, dass wir uns amputieren sollen. Das wurde auch nie so verstanden und so hat es Jesus auch nicht gemeint, sondern das ist eben seine Lehrmethode. Er hat dieses Prinzip, dass er sagt, es gibt etwas oder es gibt Dinge im Leben, die schaden deiner Seele so massiv, dass du alle Kraft dran setzen musst, um diese Dinge zu verhindern und aus deinem Leben rauszubekommen. Und um das eben zu illustrieren, nimmt er so ein in extrem gezogenes Beispiel und sagt, reiß dein Auge raus und schlag deine Hand ab. Genau das Gleiche haben wir hier in diesem Text. Wenn dich jemand verprügelt, heißt das nicht, dass du nicht deine Hand vors Gesicht nehmen darfst, sondern das ist eben ein Beispiel, um ein Lebensprinzip, ein extremes Beispiel, um ein Lebensprinzip zu verdeutlichen. Das heißt auch nicht, dass jeder jetzt zu dir kommen kann und sagen kann, hast du mal 100 Euro für mich? Und du musst immer sagen, ja, habe ich, und noch 200 geben. Das ist nicht gemeint. Sondern Jesus möchte ein Lebensprinzip verdeutlichen und er tut es durch Beispiele, die ins Extreme gezogen sind. Und das Prinzip, was er uns verdeutlichen möchte, das lautet, und das ist auch der Titel der heutigen Predigt, es lautet, kämpfe nicht gegen das Leben. Das ist das Prinzip. Kämpfe nicht gegen dein Leben an. Also wenn dir dein Leben einen Schlag ins Gesicht versetzt, dann sitzt da nicht die ganze Zeit für den Rest deiner Tage und sag, das muss ich irgendwie wieder heimzahlen. Das kann ich so nicht hinnehmen. Das will ich so nicht akzeptieren. Da arbeite ich gegen an. Da habe ich die ganze Zeit ein innerliches Nein dazu. Sondern wenn du so einen Schlag versetzt bekommst, dann finde dazu ein Ja und sag, gut, so ist es nun mal gelaufen, das ist so passiert, ich mache weiter. Wenn das Leben dich zwingt, einen Umweg zu gehen, eine extra Meile, dann sag nicht, jetzt muss ich hier ein bisschen weitergehen und da hinten wird doch ein kürzerer Weg gehen, warum muss ich diesen Weg gehen? Sondern geh diesen Weg mit einem Pfeifen, mit einem Lied auf den Lippen. Oder wenn das Leben etwas von dir fordert und etwas von dir möchte, dann sag nicht sofort, nein, geht nicht, mache ich nicht, mache ich nicht. Sondern überleg dir, wie du konstruktiv mit dieser Herausforderung umgehen kannst. Dieses Gesetz Auge für Auge, Zahn für Zahn, das hatte schon seine Berechtigung damals, denn es sollte die Blutrache eindämmen. Früher ging dann so das Prinzip, du hast meinen Bruder getötet, dann töte ich zwei deiner Brüder. Und dann hat sich das so hochgeschaukelt und ganze Familien haben sich ausgerottet. Und da hat Gott gesagt, jetzt ist mal Schluss damit. Auge für Auge, Zahn für Zahn, eins für eins. Das hatte seinen Sinn, aber es ist kein gutes Lebensprinzip für uns Christen. Weil wir immer verbittert sind, wenn wir so denken. Wenn wir immer sagen, es muss einen Ausgleich geben. Für das, was mir passiert ist, muss etwas gerecht werden, ich muss immer gerecht sein, was der andere hat, das möchte ich auch haben. Wenn wir so an das Leben herangehen, dann führt das zu Hader, zu einem ständigen Nein gegen das Leben, ein inneres Nein gegen das Leben. Und das ist eine sehr ungesunde Art zu leben. Und es ist eine Lebensweise, die ist sehr verbreitet unter uns, also ich meine jetzt unter uns Menschen. Wir begegnen oft unserem Leben mit einem inneren Nein. Wir sagen, ich hätte eigentlich jemand anders heiraten sollen. Ich hätte nicht in diese Ehe kommen sollen. Nein, ich will das eigentlich nicht. Oder wir sagen, ich bin am falschen Arbeitsplatz. Da gehöre ich nicht hin. Ich will das nicht. Nein, nein, nein. Du kämpfst gegen das Leben. Und dann hast du Freunde, die dir sagen, ja, du hast es wirklich schwer. Und das ist ja auch okay. Und das braucht man ja auch mal, dass man jemanden hat, der sagt, du hast es wirklich nicht leicht. Aber das Problem ist, wenn wir uns dann in dieses Nein verbeißen, und ein Nein behalten, dann kämpfen wir einen Kampf gegen unser Leben. Und die Wahrheit ist, diesen Kampf können wir nicht gewinnen. Wenn du gegen dein Leben kämpfst, dann steht der Verlierer fest. Und das wirst du sein. Und wir können wahrscheinlich viele Beispiele aus dem Bekanntenkreis sagen, wo Leute gegen ihr Leben ankämpfen und dadurch kaputt gehen, Burnout haben oder total frustriert sind oder zynisch werden, weil sie immer gegen angehen. Und da lehrt uns Jesus, sagt Ja zu eurer Lebenssituation. Akzeptiert, dass es so ist, wie es ist. Und begegnet eurem Leben mit einem grundsätzlichen inneren Ja. Und sagt, ich nehme das an, in der Ehe, in der ich bin. Ich nehme an, den Arbeitsplatz, den ich habe. Und ich möchte mich konstruktiv dazu verhalten. Das ist nicht zu verwechseln mit einem fatalistischen Achselzucken. Das ist ja so die Angst, die man vielleicht hat und sagt, ja, wenn ich das annehme, wie mein Leben jetzt ist, dann hisse ich ja die weiße Flagge und lasse alles mit mir machen und dann wird es ja auch nicht besser. Das ist nicht nur richtig, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wenn du dein Leben annimmst und dazu ein innerliches Ja zu findest, dann schaffst du die Voraussetzung, kreativ mit deiner Situation umzugehen. Dann hast du die Kräfte, aus dieser Akzeptanz heraus etwas Positives zu verändern. Verdeutlichen wir uns das mal an einem Beispiel. Stellt euch mal vor, da sind zwei Freunde, 20 Jahre, und die geraten in einen schweren Autounfall. Und beide sind sie querschnittsgelähmt und sitzen für den Rest ihres Lebens im Rollstuhl. Der eine kann das nicht akzeptieren. Er hat ein permanentes Nein zu dieser Situation. Das wird dazu führen, dass er den Rest seines Lebens verbittert und traurig ist. Dass er immer wieder denkt, das hätte nicht sein dürfen. Mensch, warum hat der nicht aufgepasst? Warum hat die Bremse nicht gefasst? Warum ist das passiert? Und sein ganzes Leben ist dadurch bestimmt, dass er Nein sagt zu dieser Situation. Der andere Freund hat natürlich auch eine schwere Krise und hat eine schwere Depression, aber er ackert sich dadurch und er kommt im Laufe eines Prozesses zu einem inneren Ja. Und dann fängt er an, auf Grundlage dieses Ja's sein Leben zu gestalten. Sucht sich Fördermittel vom Staat, die es gibt für Schwerbehinderte. Dann lässt er sein Auto umgestalten, dass er mit dem Rollstuhl ins Auto kommt und wieder raus. Dann sucht er sich einen Sportverein, wo er als Rollstuhlfahrer Sport machen kann. Er sucht sich eine Kirchengemeinde, wo er gut mit dem Rollstuhl reinkommt und wo es einen Fahrstuhl gibt. Die Christuskirche sei dir empfohlen. Und es ist sich nicht schwer vorzustellen, dass wenn jemand so mit dem Leben umgeht, dass er dann ein gutes Leben führen kann. Natürlich unter der Voraussetzung dieses Handicaps. Aber er kann, da er ein Auto hat, kann er zu seinem Arbeitsplatz fahren. Und er kann Geld verdienen, wie jeder andere auch. Er hat Freunde in seinem Sportverein. Er hat eine Kirchengemeinde, in der er Anschluss findet. Wie hat er das geschafft? Warum ist er nicht verbittert? Weil er ein innerliches Ja zu seiner Situation gefunden hat und dadurch Kraft und Kreativität hatte, etwas zu verändern. Darum geht es. Es geht darum, grundsätzlich das Leben willkommen zu heißen. Wie machen wir das? Gerade wenn uns das nicht so gefällt, was da in unserem Leben momentan passiert. Es geht darum, die Lebenssituation zunächst einmal wahrzunehmen, ohne sie zu bewerten. Unser Problem ist, dass wir ganz schnell dabei sind, Situationen zu bewerten. Wir gucken unser Leben an und dann tackern wir da sofort irgendwelche Labels drauf, wo drauf steht, gut oder schlecht, nicht gut, ne? Ehe gut, nicht gut, Arbeitsplatz gut, nicht gut, Gemeinde gut, nicht gut. Es wird sofort bewertet. Und das ist ein Problem, wenn wir da negative Labels draufsetzen. Weil dann kommt dieses innere Nein zustande. Und darum müssen wir lernen, die Situation erstmal so wahrzunehmen, ohne das gleich zu bewerten. Und zu sagen, was heißt denn das, eine gute oder schlechte Ehe? In jeder Ehe gibt es gute und schlechte Seiten. Ich möchte da nicht sofort ein Label draufsetzen. Was heißt denn das, ein guter Arbeitsplatz? Es gibt Vor- und Nachteile bei jedem Arbeitsplatz. Und wenn wir da mit unserer Bewertung erstmal zurückhalten, dann haben wir die Möglichkeit, die Situation ein bisschen objektiver zu sehen, ein bisschen nüchterner, mit ein bisschen mehr Abstand. Und dann werden wir sehen, dass es in jeder Situation Gefahren und Chancen gibt. Jede Situation hat Gefahren und Negatives und sie hat Chancen und Positives. Und wenn wir das so bewusst wahrnehmen, dann haben wir auch die Möglichkeit, uns dem Positiven zuzuwenden und die Chance zu nutzen, die, wie gesagt, in jeder Situation steckt. Unser Problem sind eben diese festgefügten Wunschvorstellungen, die so in uns drin sind und die dazu führen, dass wir sofort anfangen zu bewerten. Wir fällen sofort ein Urteil und dann sehen wir nur Defizite und nicht das Potenzial. Meiner Erfahrung als Seelsorger nach ist das Hauptproblem beim Thema Ehe. Ich glaube, unsere Ehen, jetzt nicht in dieser Gemeinde, sondern in der Gesellschaft allgemein, kranken daran, dass wir mit festgefahrenen Wertevorstellungen oder Wunschvorstellungen, nicht Wertevorstellungen, Wunschvorstellungen daran gehen und sagen, so muss es sein. Ja? Wir müssen einmal die Woche intim sein. Wir müssen jeden Abend tiefgründige Gespräche haben. Wir müssen immer Kribbeln im Bauch haben, wenn wir uns in die Augen schauen. Ja? Wer sagt das? Das sagt Hollywood und das sagt Rosamunde Pilcher. Aber ist das der Maßstab, der dafür für unsere Bewertung gilt? Ja. Das ist interessant. Keiner würde sagen, ja, ich habe Herr der Ringe gesehen. Ich glaube jetzt, dass es alte Männer gibt, die zaubern können. Da wissen wir, das ist ein Märchen. Aber wenn wir Hollywood gucken, Liebeskomödie oder Liebesromanze, dann denken wir, das ist die Wirklichkeit. Das ist ein Märchen, das ist ein Hobby. Ne? Nichts gegen dieses Hobby, aber das ist nicht der Bewertungsmaßstab für unsere Ehe. Und wenn wir uns davon ein bisschen frei machen, dann können wir unsere Beziehung ganz neu sehen und sagen, es ist wie in jeder anderen Ehe auch. Es gibt Positives, es gibt Negatives. Es gibt Chancen und es gibt Probleme. Und ich akzeptiere die Probleme und die Einschränkungen und ich konzentriere mich auf das Potenzial, auf das, was möglich ist. Wer sagt denn, dass man das immer so machen soll? Deine Ehe ist dann gut, wenn ihr beide zufrieden seid, wenn ihr beide sagt, ich kann damit gut leben. Da muss kein Standard erfüllt sein. Wie sieht es mit Katastrophen aus? Wenn man jetzt richtig, also etwas so Schweres erlebt, wo man nur noch schlucken kann, also vielleicht eine Krankheitsdiagnose, die massiv schwer ist, oder Verlust eines geliebten Menschen, kann man dazu auch ein Ja finden? Ich würde sagen, jein. Zunächst einmal kann man diese Situation nur ablehnen und das ist völlig menschlich. Und darum nein, du kannst nicht einfach in so schweren Katastrophen sagen, juhu, freut mich, dass das passiert ist, ich sehe die Chancen, ich sehe das Potenzial, ich lege los. Natürlich nicht. Aber wir können uns auch in solchen schwierigen Situationen auf einen Prozess einlassen, wo unsere Seele langsam Schritt für Schritt anfängt, das zu verarbeiten. Und am Ende dieses Prozesses, vielleicht nach Monaten oder vielleicht auch nach Jahren, steht dann ein Ja zu der Gesamtsituation. Nicht zu dem, zu der Katastrophe an sich, aber zu dem, wie es jetzt ist, dass man sagen kann, ja, ich kann damit jetzt leben. Ich habe von Gott einen Weg gezeigt bekommen, wie ich damit umgehen kann. Es ist schwierig, manchmal ein Ja zu finden, aber es ist wichtig, ein Ja zu finden zu deinem Leben, denn das ist der Schlüssel zum Glücklichsein. Es gilt, alles, wozu ich Ja sage, macht mich glücklich. Alles, wozu ich Nein sage, macht mich unglücklich. Das, was du als Glück empfindest, ist in Wirklichkeit ein inneres Ja, was du zu deiner Situation hast. Und alles, wozu du innerlich Nein sagst, das produziert in dir das Gefühl von Unglücklichsein. Damit will ich nicht sagen, dass Umstände keinen Einfluss haben. Das haben sie sehr wohl, weil es ja gewisse Situationen gibt, wozu man wesentlich leichter Ja sagen kann als zu anderen. Du kannst wesentlich leichter zum Sechser im Lotto Ja sagen als zu einer schweren Krebsdiagnose. Das ist völlig klar. Und so hat ein Umstand natürlich einen enormen Einfluss. Aber es lohnt sich trotzdem, genauer hinzuschauen und sich einmal klar zu machen, wenn wir die Sache jetzt ganz genau betrachten, dann reagierst du nie auf eine Sache an sich, sondern du reagierst immer nur auf deine Interpretation dieser Sache. Ja, das klingt jetzt wie Erbsenzählerei, aber das ist eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Du reagierst nie auf eine Sache an sich. Du reagierst nicht auf deinen Chef und hast Angst vor dem, sondern du reagierst auf die Bewertung und Interpretation, die du über deinen Chef fällst. Und diese Bewertung und Interpretation, die macht dir Angst. Wer das versteht, der hat einen nicht unerheblichen Schlüssel in der Hand. Denn er kann ja sagen, ich könnte ja die Interpretation auch ändern. Ich habe jetzt die Interpretation, dass mein Chef ein starker, fieser und mächtiger Mann ist. Aber was ist, wenn ich die Interpretation ändere und sage, das ist eigentlich nur ein kleiner Junge, der mit seinen Problemen nicht klarkommt und deswegen das in seiner Position als Chef an seine Mitarbeiter weitergibt. Wenn du diese Interpretation so änderst und du den Chef plötzlich nicht mehr als großen, starken Mann wahrnimmst, sondern als kleinen, nicht ganz reifen Bengel, dann wird auch deine Gefühle in dieser Sache sich völlig ändern. Denn du reagierst nie auf eine Sache an sich, du reagierst immer auf die Interpretation dieser Sache. Wenn du das verstehst, dann hast du die Möglichkeit, in einem Prozess auch ein Ja zu deinem Leben zu finden. Das ist ein Schlüssel zum Glücklichsein. Und es ist ebenso ein Schlüssel, um in Gottes Gegenwart zu leben. Denn dahinter steckt das Verständnis, dass Gott mich durch mein Leben leitet. Gott leitet mich durch mein Leben. Ich meine das jetzt nicht so, dass hier mein Leben ist und Gott leitet mich dann durch dieses Leben hindurch, sondern ich meine das in dem Sinne, Gott leitet mich mit Hilfe des Lebens. Indem in meinem Leben etwas passiert, führt mich Gott in eine bestimmte Richtung. Eine Krise, die ich erlebe, hilft mir zu reifen und zu wachsen im Glauben. Ein Umstand, der plötzlich auftaucht, dadurch leitet Gott mich in eine bestimmte Richtung, die ich mir selber vielleicht gar nicht so vorgestellt habe. Also Gott leitet mich durch das Leben. Und wenn ich dieses Verständnis habe, dann ist mir Gott niemals fern. Dann gibt es nicht hier den Sonntagmorgen, wo ich Gott erlebe, und dann gibt es Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wo Gott nichts mit zu tun hat, sondern dann ist Gott immer gegenwärtig und er führt und leitet mich durch das Leben. Wir Baptisten haben diese Weisheit in einem wunderschönen Satz geprägt und ich habe den vorhin schon erwähnt, aber ich möchte ihn nochmal sagen. Und zwar, ich nehme das Leben aus Gottes Hand. Ich nehme das Leben aus Gottes Hand. Das ist ein wunderschönes Bild, zu sagen, ich lasse mich durch das Leben führen. Ich sage nicht Nein zum Leben, sondern ich sage, Gott, wenn du mir diese schwere Aufgabe oder schwere Situation jetzt vor die Füße legst, ich verhalte mich dazu konstruktiv, weil ich weiß, dass du mich durch dieses Leben führen wirst. Lassen wir uns durch Gott, durch das Leben führen. Das ist der Schlüssel, um in Gottes Gegenwart zu leben, und es ist auch der Schlüssel, um glücklich zu sein. Denn Gott und Glück hängt sehr eng zusammen. Mit diesem Gedanken sind wir ja gestartet. Und ich möchte noch einmal das Wichtigste der Predigt wiederholen, dass wir das parat haben. Das Prinzip, was uns glücklich macht, ist genau das gleiche Prinzip, was mich in Gottes Gegenwart versetzt. Nämlich, kämpfe nicht gegen das Leben an. Begegne deinem Leben mit einem inneren Ja. Wenn du gegen das Leben kämpfst, dann steht der Verlierer fest. Das wirst du sein. Ja zu sagen bedeutet nicht, alles hinzunehmen in einem fatalistischen Achselzucken, sondern es bedeutet, kreativ sein zu können und Kraft zu haben, um aus der angenommenen Situation etwas Gutes zu machen. Denken wir an die beiden Rollstuhlfahrer. Das Leben willkommen heißen, das schaffen wir, indem wir aufhören, ständig zu bewerten und erst einmal nur wahrzunehmen und uns klarzumachen, jede Situation bietet Gefahren und Chancen. Das ist immer so. Und wenn wir nicht gleich ein Label draufkleben und sagen, das ist schlecht, dann haben wir die Möglichkeit, uns den Chancen und dem Positiven zuzuwenden. Wir sollten unsere festgefügten Wunschvorstellungen hinterfragen, zum Beispiel zum Thema Ehe. Was Hollywood sagt, das ist nicht unbedingt der Maßstab, der für alles gelten muss. Und selbst in Katastrophen, und das ist natürlich sehr schwierig, aber selbst da können wir einen innerlichen Prozess durchgehen, um letztendlich zu einem Ja zu kommen. Lasst uns lernen, Ja zu unserem Leben zu sagen. Lasst uns lernen, das Leben aus Gottes Hand zu nehmen. Denn Gott, unser Vater, sagt zu uns, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Amen.